Breitband Topic.
These assholes should get the death sentence along with their hero Julian Assange. Das heißt auf Deutsch ungefähr diese, und das wird gleich gepiepst, sollen die Todesstrafe bekommen, gemeinsam mit ihrem Helden Julian Assange. Ein kleiner prägnanter Auszug aus einer der Stratfor-E-Mails, die dieser Tage von WikiLeaks veröffentlicht wurden, nachdem zuvor angeblich die Hackergruppe Anonymous an sie rangekommen war.
Ja, und der Stoff ist inhaltlich einerseits geeignet für amerikanische Vorabendkrimis, könnte man meinen. Bösartiges E-Mail-Geplänkel, das eben nicht an die Öffentlichkeit kommen sollte. Böse Worte über Assange und Konsorten. Das ist eine Erkenntnis aus den Mails von Stratfor.
Es gibt aber noch eine zweite, abseits des WikiLeaks-Bashings. Stratfor, ein Unternehmen, das als Herausgeber geopolitischer Analysen fungiert, hat offenbar wie ein Nachrichtendienst auch im Geheimen ermittelt, dies entgegen eigener Angaben und dazu offenbar nicht besonders versiert. Wir wollen zunächst über Stratfor sprechen, als privatwirtschaftlichen Anbieter von Informationen, die es oftmals eben selbst über Leaks, also über Lücken im System bekommt, und auch seine Bedeutung eben als News-Lieferant.
Und dazu herzlich willkommen, Frank Rieger vom Chaos Computer Club.
Hallo.
Sie haben auch den Stratfor Newsletter abonniert. Ganz kurz erstmal, was steht denn da so drin in diesem Newsletter?
Na, Stratfor als Unternehmen, zumindest was den öffentlichen Teil angeht, hat sich im Wesentlichen mit außenpolitischen Informationen beschäftigt. Also da ging es halt darum, was passiert in welchen Ländern, wie sind die Tendenzen, welche Interessen haben Länder, und genau darum ging es da halt auch. Also deren Ansatz bei Stratfor ist halt, wie der Name schon sagt, Strategic Forecast ist die Abkürzung. Das heißt, sie versuchen eben aus den Informationen, die sie haben, und grundsätzlichen Erwägungen über die Interessen von Ländern Vorhersagen zu machen. Und darum ging es da halt in diesen Dingern auch.
Wer ist an diesen Vorhersagen im Allgemeinen interessiert, was die Kundschaft?
Also eigentlich jeder, der irgendwie außenpolitisch interessiert ist. Also ich habe halt irgendwie vor mehr als 10 Jahren, glaube ich, irgendwie die erste Subscription zusammen mit ein paar Freunden zusammengelegt, weil sie damals noch relativ teuer war. Und es ist halt eine relativ kondensierte Form, darüber informiert zu bleiben, wie halt ein bestimmter Teil des amerikanischen außenpolitischen Establishments und der gerade auch der texanischen Ölindustrie die Welt sieht. Und da sind halt auch deren meisten Kunden zu finden. Aber wenn man sich so die Liste anguckt, die halt publiziert wurde letzten Dezember, ist halt alles Mögliche von halt irgendwie dem, was halt irgendwie breitgetreten wurde in der Öffentlichkeit, also Militär, große Firmen und so weiter und so fort, aber auch Journalisten, NGOs, Privatleute, also einfach, ja, sag mal, wie bei allen solchen Informationsdiensten sehr breit gefächert.
Was sind denn das für Leute, die da arbeiten, und wie kommen die überhaupt an ihre Informationen?
Na, das ist halt durchaus interessant, zu sehen, eben aus diesen E-Mail-Dumps, was da so für Leute sind. Zum einen sind da halt so, sag mal, alte Geheimdienstanalysten wie dieser George Friedman, der Chef von dem Unternehmen, der ja ein relativ interessanter Charakter ist und halt durchaus auch interessante Ansichten und Analysen hat. Und dann gibt's aber auch solche Haudegen wie diesen Fred Burton, der halt aus dem ehemaligen, also ehemals beim Diplomatic Security Service war, also dem Geheimdienst des Außenministeriums, und der halt sehr prototypisch ist für dieses amerikanische Security Establishment, der dann halt schreibt, man muss die alle waterboarden und irgendwie hängen und ja, und irgendwie sind alles Terroristen, also alles, was irgendwie auch nur ansatzweise nach Opposition aussieht, muss halt irgendwie als Terrorismus eingestuft werden, und wenn es amerikanischen Interessen zuwiderläuft, dann muss man da draufhauen. Und dann haben sie halt noch eine Menge relativ junger Leute, die halt frisch von der Uni kommen oder relativ frisch von der Uni kommen und die da halt so als Analysten arbeiten. Also es ist halt ein durchaus prototypisch für ja, Geheimdienste, egal ob jetzt irgendwie private oder öffentliche bzw. staatlich betriebene, dass es halt so eine Mischung von teilweise sehr merkwürdigen und krassen Charakteren ist und halt eben ganz normale, sag mal, intelligente junge Leute, die da halt irgendwie hingehen. So.
Und wie würden Sie die Qualität dieser Informationen einschätzen? Also neben dem Output in Bezug auf die Haltung, die dahinter steht, las ich zumindest, dass es auch teilweise sehr unprofessionelle Informationen sind. Also von einem mit dem Google Translator Übersetzungsprogramm übersetzten Artikel aus libanesischen Zeitungen etc. Also das lässt sich nicht auf wahnsinnige Qualität schließen.
Nee, also die Qualität war definitiv sehr stark schwankend. Also es gab halt sehr, sehr gute Sachen, die meistens eher langfristige Analysen waren oder Einschätzungen, die halt, sag mal, aus globaleren Perspektiven kamen oder aus größeren Perspektiven, was ökonomische und wirtschaftliche Interessen von Ländern betrifft. Was die konkreten kleinteiligen Einschätzungen angeht, war es immer so, dass der Economist zum Beispiel halt signifikant besser ist. Was halt auch einfach daraus resultiert, dass die Leute, die da arbeiten, durchaus ziemlich wenig Perspektive und Blick haben, bis auf eben, sag mal, die ein, zwei alten Hasen, die da sind. Und dementsprechend musste man das halt auch immer mit einer sehr großen Prise Salz genießen. Insbesondere konnte man beobachten, dass wann immer es um amerikanische Interessen ging, also auch insbesondere um amerikanische Energie- und Ölinteressen, waren die Einschätzungen teilweise direkte Desinformationen, also klar gezielte Publikationen von Sachen, die einen Inhalt verfolgen.
Ist Stratfor jetzt eigentlich eher so als das schwarze Schaf zu bezeichnen oder wie sieht denn überhaupt dieser internationale Markt in diesem Bereich aus?
Also Stratfor war in gewisser Art und Weise ein Pionier, weil sie erkannt haben, dass es halt einen Markt dafür gibt, dass Leute für Informationen, die nicht in der Zeitung stehen und die ein bisschen geheimnisvoll aufbereitet sind, zu zahlen. Und Stratfor war durchaus auch ein Pionier darin, halt loszugehen und einfach Quellen zu kaufen. So, und da muss man vielleicht auch nochmal ein Wort zu sagen. Also diese Quellengeschichte, dass die jetzt halt durch diese WikiLeaks-Publikationen verbrannt werden, ist halt wieder mal sehr typisch für Geheimdienste. Ne? Also ist ja jeder, der da angesprochen wird, der sollte sich genau überlegen, ob er für solche Leute arbeiten will. Weil in der Regel sind dann immer die Quellen diejenigen, die leiden und nicht diejenigen, die die Quellen bezahlt haben. So, und in dem Markt tummelt sich eine Menge Unternehmen. Also es gibt halt zum Beispiel in Israel gibt es Debka, die halt ja mehr so ein israelisches Rumor-Outlet sind. In Frankreich gibt es Intelligence Online, das ist ein etwas seriöserer Dienst, der sich primär so auf Afrika und den Maghreb fokussiert, die aber alle quasi nach demselben Prinzip arbeiten wie alle anderen Geheimdienste, nämlich 90% oder 95% aus offenen Quellen gewinnen. Das heißt also Nachrichten, Leute, die halt irgendwie vor Ort sind und irgendwie einfach zuhören und lesen und halt ein paar Bits einstreuen aus Quellen, die halt nicht jeder hat und wo halt irgendwie dann die Gerüchte gesammelt werden oder halt die Informationen gesammelt werden.
Wie einflussreich sind denn eigentlich diese Informationen, die solche Dienste nach außen bringen oder an die Kunden bringen?
Das ist sehr schwer einzuschätzen. Also es gibt sicherlich gerade im amerikanischen Bereich eine Menge Unternehmen, die da sehr viel drauf geben, also die halt auch sehr dem gläubig gegenüberstehen, weil gerade wenn sie viel Geld dafür bezahlt haben, für so exklusive Analysen fließen ja da doch mehrere $10,000 für teilweise kompletten Unsinn, der da halt irgendwie publiziert wurde oder exklusiv rübergereicht wurde. Und je mehr Geld sie dafür bezahlen, desto mehr glauben sie halt daran. So in Europa, also gerade mal so was deutsche Industrie und so angeht, die sind doch eher skeptisch und gucken, nehmen halt eine Quelle von vielen und validieren es auch noch gegen andere Quellen.
Was würden Sie aber dann sagen, zusammenfassen, welche Bedeutung hat dann diese WikiLeaks-Veröffentlichung? Einerseits weist sie eben auf solche Unternehmen und solche Abläufe hin, andererseits legt wiederum absurderweise die WikiLeaks-Veröffentlichung dann Quellen offen, die an anderer Stelle vielleicht schützenswert gewesen wären. Was sagt man nun zu diesem ganzen Vorgang?
Also im Prinzip ist es gut, dass WikiLeaks diese Sachen publiziert, aus dem einfachen Grund, weil es notwendig ist, dass dieser ganze Bereich von privaten Geheimdienstunternehmen mal beleuchtet wird und auch mal geguckt wird, was die sonst noch so tun. Also da gibt's halt ja noch, sag mal, viel Schlimmere, die da unterwegs sind. Also gerade die amerikanischen Militärdienstleister, also XE oder ehemals Blackwater und Halliburton und so, die nicht nur halt spionieren, sondern auch einfach Leute entführen und foltern auf privater Basis. Insofern ist es gut, dass dieser ganze Bereich halt mal beleuchtet wird. Ob jetzt die Bedeutung, die Stratfor da gerade zugeschrieben wird, tatsächlich so zutrifft, wird sich halt, denke ich, erst im Laufe des weiteren Leaks zeigen. Also wenn mehr Nachrichten bekannt werden, ob es gerechtfertigt ist, jetzt da, sag mal, das so groß aufzublasen. Auf der anderen Seite ist es halt gut, dass eben dieser Bereich halt einfach mal beleuchtet wird. Was die Quellen angeht, muss halt jeder wissen, der sich irgendwie mit solchen Leuten einlässt, dass er riskiert, verbrannt zu werden.
Vielen Dank, Frank Rieger vom Chaos Computer Club. Und wir bleiben beim Thema hier in Breitband und ergründen gleich noch den Wert dieser Veröffentlichung für das System WikiLeaks mit dem Journalisten Detlef Borchers. Aber wie gesagt, erstmal danke an Frank Rieger.
Eben sprachen wir mit Frank Rieger darüber, wie die zunehmende Privatisierung von Geheimdienstarbeit à la Stratfor funktioniert.
Ja, und jetzt geht's weiter im Text und zwar mit dem Journalisten Detlef Borchers. Hallo, Herr Borchers.
Hallo, guten Tag.
Mit Ihnen wollen wir über die Hintergründe der aktuellen WikiLeaks-Veröffentlichung sprechen. Frank Rieger hat ja zumindest schon mal so ein bisschen beschwichtigt, was die ganz konkret inhaltliche Bedeutung dieser Mail-Veröffentlichung angeht. Wie schätzen Sie aber die Bedeutung dieser Veröffentlichung gerade für das System WikiLeaks ein?
Also für das System WikiLeaks schätze ich die Veröffentlichung so ein, dass sie eine Form von Rechtfertigung über die Mails bekommen, dass es WikiLeaks geben kann. Denn wenn man die liest, was die Analysten da untereinander kommunizieren in E-Mail, das ist das Klatsch, Tratsch und viele Gerüchte und das Ganze in einer sehr unsystematischen Form.
Was genau meinen Sie damit mit Rechtfertigung? Also was, glauben Sie, ist die Intention dahinter des Leaks?
Ja, Herr Rieger hat ja schon diesen einen Analysten, den Herrn Burton, erwähnt und der ist bislang die einzige Quelle, dass die USA wirklich einen geheimen Auslieferungsbefehl gegen Julian Assange haben. Und die wird also jetzt auch laufend wieder betont, hier wir haben einen Beweis, die USA ist an unserem Chef interessiert.
Okay, aber das ist ja eine sehr konkret oder spezifisch auf WikiLeaks gemünzte Rechtfertigung dann an dieser Stelle. Also reicht es für mehr als nur dafür, nochmal zu beweisen, dass wirklich Julian Assange in Gefahr ist, in Anführungsstrichen?
Ja, dann muss man mal angucken, was da jetzt täglich kommt. Zum Beispiel gestern war eine lange Analyse drin über die Ölförderung in Aserbaidschan, wobei das Öl an Russland wie an Iran geliefert wird. Was passiert, wenn Iran kein Öl mehr bekommt? Iran braucht zusätzlich Öl zu dem, was es auch exportiert. Da sind so ein paar geopolitische Analysen drin, aber die sind für WikiLeaks selber nicht von großer Bedeutung.
Gab es denn nochmal konkret auch Mails, die Sie überrascht haben, die Sie erstaunt haben?
Also mich hat schon der Ton überrascht, wie über WikiLeaks selber geredet wurde, denn jetzt würde ja laufend piepen müssen, was ist an den Ausdrücken da gekommen ist, zeigt ja, dass diese Analysten, die ja eigentlich einen nüchternen Blick auf die Weltgeschichte haben müssen, dass sie richtig voller Hass gegenüber WikiLeaks sind. Also in dem Sinne, als sind sie eine Konkurrenz.
Vieles deutet ja darauf hin, dass die Aktivistengruppe Anonymous an dieser Stelle auch eine Rolle spielt, an die Mails gelangt ist und die wiederum an WikiLeaks übergeben hat. Das ist ja eine neue Form der Zusammenarbeit. Was ist dazu zu sagen? Ändert das das Ganze jetzt nochmal System WikiLeaks an dieser Stelle?
Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Jeder kann ja anonym sein. Ob wirklich diese Hackergruppe dahinter ist oder zum Beispiel, es ist ja auch denkbar, dass ein Konkurrenzunternehmen von Stratfor sich einfach Anonymous nennt und losgelegt hat, um diesem Unternehmen zu schaden. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ein ganz, ganz lukrativer Markt entstanden mit diesen privaten Geheimdiensten. In der letzten Woche ist zum Beispiel ein Dienst gestartet worden, der heißt CrowdStrike, und der hat im 0,36 Millionen Gelder eingesammelt bei Investoren. Und die wollen auch sowas machen wie es ist Stratfor. Und deswegen, es gibt keine Beweise, dass Anonymous als Gruppe, als bekannte Gruppe genau dahinter steht oder jemand anders sich hinter diesem Namen auch verbirgt.
Aber glauben Sie denn, dass die Herangehensweise, also ich meine, traditionell war es ja bei WikiLeaks immer so, dass jemand innerhalb eines Unternehmens zum Beispiel Informationen herausgebracht hat und WikiLeaks sozusagen als Plattform benutzt hat, um diese Informationen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Also dieses typische Whistleblowing. Nun ist es aber so, dass offensichtlich jemand von außen in ein System eindringt, um diese Informationen über WikiLeaks zu veröffentlichen. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Ist das eine neue Form, wie jetzt bei WikiLeaks gearbeitet wird?
Also es ist ganz sicherlich nicht Whistleblowing, dass jemand, der in einer Firma ist, eine Plattform sucht, der unter einem gewissen Zwang steckt und jemand sucht, der ihm helfen kann, ist eine ganz andere Form als dieses Zuspielen von Informationen über Anonymous. Zuerst war das ja auch nicht so. Anonymous ist das erste Mal aktiv geworden, als bei WikiLeaks die Spendengelder von Visa, Mastercard und diesen Firmen alle gestoppt wurde. Und da hat Anonymous einfach einen Webangriff auf die Internetpräsenzen dieser Firmen gemacht, um zu sagen, hey, so geht das nicht. Da waren sie mehr so eine Art Solidaritätsaktion. Jetzt spielen sie Informationen rüber. Und da kann man nur sagen, wenn so eine Art Vandalismus Firmen trifft, und WikiLeaks bekommt diese Information, dann kann man das nicht mehr Whistleblowing nennen.
Hat denn eigentlich diese neuerliche Veröffentlichung auch so eine Art Comeback-Charakter? Das klingt jetzt auch schon wieder so wie vieles bei WikiLeaks nach so Popkultur, aber nichtsdestotrotz, in welcher Konstellation auch immer diese E-Mails zu WikiLeaks gelandet sind und nun veröffentlicht wurden, es passiert auf jeden Fall wieder was, nachdem man dieses Portal schon totgesagt hatte ja in der letzten Zeit.
Ja, ein Comeback Charakter, das ist ein gutes Wort, denn es tröpfelt ja wieder genauso wie damals mit den US-Depeschen der Außendienstmitarbeiter, wo ja auch immer nur so 200, 600 oder so rauskamen. Es heißt ja, dass angeblich 5 Millionen Stratfor-E-Mails da sind und jetzt kommen 200 am Tag. Das könnte also ein Jahr, zwei, drei Jahre weiterlaufen. Das erinnert an die alte Zeit. Was ein bisschen anders ist, dass offensichtlich in diesen Dokumenten nicht mehr redigiert wird, also kein Name geschwärzt wird oder so, um vielleicht einen Informanten zu schützen. Diese E-Mails werden so ins Internet gekippt.
Das finde ich übrigens, möchte ich kurz nochmal einhaken, weil das hat mich schon vorhin auch wiederum im Gespräch mit Frank Rieger erstaunt, das nochmal so vor Augen geführt zu bekommen, dass ja wirklich dieser Quellenschutz da an dieser Stelle, wenn diese Mails so ankommen, überhaupt keine Rolle mehr spielt, nicht mal mehr für WikiLeaks, was ja eben nun mal ein wichtiger Bestandteil der Arbeit von WikiLeaks war, auch wenn es in der Vergangenheit natürlich auch schon nicht immer gut eingehalten wurde. Was bedeutet das?
Ja, das ist ein ganz wunderbarer Punkt. Der Quellenschutz, der jetzt nicht vorhandene Quellenschutz, hat ja schon dazu geführt, dass einige Informanten von Stratfor aufgeflogen sind, die eigentlich lieber gar nicht genannt werden sollen. Zum Beispiel ist da ein FBI-Zuträger namens James Casey, der ganz normal in einer hohen Funktion im FBI arbeitet, auf einmal genannt worden in den Mails und ist damit in seinem Beruf korrumpiert, also nicht mehr einsetzbar.
Vielleicht noch zum Schluss kurz nochmal so ein Ausblick. Wie geht es denn Ihrer Meinung nach weiter mit WikiLeaks und überhaupt mit dem Thema Whistleblowing im Netz? Welche Perspektive sehen Sie denn für dieses Konzept nach den jetzigen Ereignissen noch?
Für WikiLeaks wäre die Perspektive, dass sie eine vernünftige Einreichungsplattform haben, die für Whistleblower wieder so gestaltet ist, dass die sich sicher fühlen können, dass mit ihren Informationen etwas passiert, aber nicht ihnen etwas passiert. Es gibt ja noch konkurrierende Geschichten, Global Leaks, Open Leaks und andere, aber zurzeit ist keine wirklich am Start, die im Internet so dem Whistleblower helfen kann.
Dankeschön an den Journalisten Detlef Borcher. Sie können übrigens dieses und auch das vorherige Interview jederzeit auf breitband.de/radio.de nach der Sendung nachhören. Wir sprachen über WikiLeaks aktuelle Veröffentlichung, die Stratfor-E-Mails.